What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcast. Mein Name ist Julia Gerber. Der Austrian Startup Monitor 2023 wurde vor kurzem veröffentlicht. Er ist der 6. Bericht in Folge und liefert die beste Datenquelle zur österreichischen Startup-Szene. Einerseits geht es um das Geschäftsumfeld der österreichischen Startups, andererseits aber auch um deren Perspektiven. Umgesetzt wurde die Erhebung jedes Jahr von Austrian Startups, dem Austrian Institute of Technology und der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Talk bei mir sind Markus Raunig, er ist CEO von Austrian Startups, und Studienleiter Karl-Heinz Leitner. Er ist Senior Scientist am Austrian Institute of Technology. Hallo, schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Zu Beginn vielleicht jeweils in einem Satz aus eurer jeweiligen Perspektive. Warum gebt ihr den Austrian Startup Monitor Jahr für Jahr heraus und für wen ist er denn primär gedacht?
Austrian Startup Monitor versucht wirklich Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren, um hier eine Informationsgrundlage zu haben für Entscheidungsträger und für die Startup-Community. Das heißt, wir adressieren vor allem Startups, Policymakers und alle interessierten potenziellen weiteren Gründerinnen und Gründer in Österreich.
Ich glaube, es ist auch immer eine ganz schöne Benchmark für die Gründerinnen da draußen zu sehen, was tut sich in der Szene, wie deckt sich meine eigene Erfahrung auch mit denen der anderen da draußen. Und ich glaube, es ist eine schöne Tradition auch geworden, dass einmal im Jahr es da einen Fixpunkt gibt.
Wie ist denn der Austrian Startup Monitor aufgebaut? Mussten sich die Startups da melden, um mitzumachen?
Also grundsätzlich gibt es einmal im Jahr eine Befragung, das ist immer im Herbst. Und da schicken wir an alle Startups in Österreich eine Einladung aus, dass sie mitmachen können. Gibt es einen Fragebogen und auf der Basis wird dann natürlich auch das erstellt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Datenbank. Vielleicht, Karl-Heinz, magst du ein bisschen über die Startup-Datenbank erzählen?
Ja, wir recherchieren ja seit 2010 mittlerweile Startups, neu gegründete Startups. Und das ist eben eine wichtige Basis. Und wir haben insgesamt seit 2012 3.500 Startup-Gründungen identifiziert. Und diejenigen, die noch nicht insolvent sind, verkauft wurden, fusioniert wurden etc., also die aktiven Startups, die laden wir ein. Das waren im letzten Jahr circa 2.800, die, wie schon erwähnt, eingeladen werden zum Online-Survey. Und wir hatten dieses Jahr auch wieder eine Rekordbeteiligung. Also insgesamt haben sich 690 Gründerinnen und Gründer beteiligt an der Befragung und wir haben also rund 500 Startups auch namentlich identifiziert für das wichtige Informationsgrundlage für den Monitor.
Okay, ich wollte gerade fragen, wie viele Startups bei der Befragung letztendlich dann teilgenommen haben. Letztes Jahr waren es auch um die 700 Teilnehmenden, richtig?
Ja.
Eines der Top-Findings des diesjährigen Austrian Startup Monitors war ja, dass es in Österreich aktuell mehr als 30.000 Beschäftigte im Startup-Bereich gibt. Was sagt ihr dazu und gibt es noch mehr Insights zu dieser Zahl?
Also ich finde das einerseits sehr erfreulich, aber auch durchaus positiv überraschend im aktuellen Umfeld, weil man ja eigentlich gerade da viel hört, dass es schwierige Zeiten sind für die Startup-Szene, dass viele Startups auch ja, Mitarbeiter abbauen müssen, dass gleichzeitig aber die Szene als Ganzes trotzdem wächst, zeigt, glaube ich, auch, dass sie sehr resilient ist. Weil es ist tatsächlich auch die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei den Startups von 11,7 auf 12,3 gestiegen, also ein Anstieg von circa 5%. Und auch wenn man jetzt ins nächste Jahr schaut, dann planen Startups trotz der aktuellen Lage 10.000 Neueinstellungen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal, das einfach zeigt, ja, es ist nicht einfach im aktuellen Finanzierungsumfeld, aber trotzdem geht es der Startup-Szene eigentlich gar nicht so schlecht.
Also 30.000 ist eine gute Zahl.
Es ist ein Rekord. Also das ist das erste Mal, dass diese Schallmauer durchbrochen wurde. Das ist natürlich jetzt eine Hochrechnung auf Basis eben der Resultate, die wir bekommen haben. Aber das ist natürlich etwas, womit man auch in der politischen Entscheidungsfindung relevanter wird. Je mehr Arbeitsplätze es in dem Sektor auch gibt, desto eher wird man auch wahrgenommen. Ich glaube, Startups haben noch andere Punkte als jetzt einfach als Beschäftigungslieferant. Da geht es auch darum, Innovation zu treiben und die Wirtschaft zu erneuern. Aber trotzdem, einfach in der politischen Relevanz zählt das schon was.
Ja, der Markus hat schon gesagt, es ist eine Hochschätzung auf Basis der befragten Unternehmen. Und wir hatten trotz also dieser Krisen, teilweise eben schlechter werdenden Aussichten, sind die Unternehmen im Durchschnitt eben positiv gestimmt und wollen einfach mehr Mitarbeiterinnen einstellen. Und das ist in der Tat jetzt ein Rekordwert. Und was vielleicht auch interessant ist, ist, wir fragen ab, ob auch ein Abbau von Mitarbeitern geplant ist. Und zumindest dieser Anteil ist auch gesunken. Also insgesamt sind die Startups trotz des schwierigen Umfelds positiv optimistisch gestimmt.
Okay, das sind gute Nachrichten. Jetzt ist es ja so, dass in Österreich seit 2012 mehr als 3.400 Startups gegründet wurden. Seit 2017 ungefähr gibt es aber keine jährliche Wachstumsrate bei den Neugründungen mehr. Und wenn man jetzt einen Blick auf die Anzahl der Startup-Gründungen von 2012 bis 2022 wirft, dann stellt man fest, dass 2022 die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen sind in Bezug auf die Neugründungen. Woran liegt denn das?
Also da muss man vielleicht zuerst sagen, dass natürlich wir einen gewissen Timelag haben, bis wir alle Startups finden. Also das schaut jetzt wahrscheinlich in der Grafik, die du ansprichst, dramatischer aus, als es ist, weil einfach wir brauchen normalerweise 1 bis 2 Jahre, bis alle Startups bei uns auftauchen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die Lage nicht ganz so dramatisch ist. Andererseits ist das, was wir natürlich uns anschauen können, wie viele Startups haben wir zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr identifizieren können. Und das waren damals etwas mehr als 270 als Referenzgröße. Und dieses Jahr stehen wir bei 206. Das ist dann jeweils für Jahr 2022, also damals 2021, jetzt 2022. Also es ist ein Jahr davor. Und es zeigt einfach, dass diese Kurve langsam beginnt, potenziell auch wieder runterzugehen. Und das ist, glaube ich, auch ein klares Signal, dass man da was tun muss, dass man die Lust aufs Risiko, die Lust aufs Gründen, dass man die wieder stärkt.
Wie man das machen kann, ich würde sagen, da kommen wir später dann noch drauf zu sprechen. Aber was sind denn jetzt Gründe dafür, dass diese Gründungszahlen eher niedriger ausfallen?
Es ist, kann man natürlich schwierig sagen. Mein persönliches Bauchgefühl ist, was wir halt auch so ein bisschen wahrnehmen aus Gesprächen, ist, dass die multiplen Krisen der letzten Jahre schon dazu geführt haben, dass die Risikobereitschaft gesunken ist, dass Menschen eher ein sicheres Umfeld suchen, wenn so viel Unsicherheit sonst da passiert und dass das sicher dazu beiträgt, dass jetzt eine Startup-Gründung, besonders im aktuellen Umfeld, wo halt auch das Finanzierungsumfeld nicht mehr ganz so einfach ist, dass man da vielleicht das nicht mehr so sehr top of mind hat, dass das nicht so prioritär in der Lebensplanung passiert. Und ich glaube, das ist für den Wirtschaftsstandort halt gefährlich, weil wir brauchen eigentlich Startups als die Leitbetriebe von morgen. Das ist wichtig, dass wir es auch schaffen, unsere Wirtschaft zu transformieren. Und genau da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man probiert, diese Lust am Risiko wieder zu stärken.
Ja, vielleicht kann man in dem Zusammenhang eben auch noch 2 Facts nennen. Wir fragen ja auch immer ab, wie die Einschätzung des Finanzierungsumfelds wahrgenommen wird, wie sich das entwickelt hat, und da zeichnet sich auch, dass im letzten Jahr also das Finanzierungsumfeld als häufiger schlechter bewertet wird. Das heißt, also vor allem auch, was die Einwerbung von externem Eigenkapital, sprich Risikokapital betrifft, das Zinsumfeld, einfach auch vorsichtig gewordenere Investoren tragen sicher dazu bei, dass es auch schwieriger wird, Finanzierung zu lukrieren, und natürlich auch in der Wahrnehmung der Gründerin, des Gründers spiegelt sich das wider. Also das ist sicher auch ein Grund, warum das schwieriger geworden ist oder auch eben Gründerinnen davon abhält, junge Unternehmen zu gründen. Wir haben vielleicht auch noch einen Befund, dass auch die, vor allem die besonders technologie- und hochrisikobehafteten Unternehmen, also in dem Fall beispielsweise die sogenannten Forschungs-Spin-offs, dass auch hier der Anteil zurückgegangen ist. Das heißt, auch an den Universitäten vermutlich ein Wissenschaftler, eine Forscherin, die sich überlegt, ein Unternehmen zu gründen, dann in einem relativ sicheren Umfeld tätig ist und vielleicht auch weniger bereit ist, hier ein Risiko einzugehen. Das ist das, was auch schon der Markus erwähnt hat. Gleichzeitig, was wiederum positiv stimmt, ist, dass der Anteil der Ausbildungs-Spin-offs, also die Studierenden und Studenten, die im Rahmen einer Ausbildung eine Idee gewinnen, ein Geschäftsidee, ein Geschäftsmodell entwickeln, dass der Anteil gestiegen ist. Aber also das muss man sicher differenziert betrachten, aber nichtsdestotrotz, es ist sehr wichtig, hier auch wieder Anreize zu setzen, zu mobilisieren, damit wieder wir an das Niveau anschließen, das wir also in den Rekordjahren so zwischen 2017 und 2019, wo wir rund 360 Startup-Gründungen hatten pro Jahr, dass wir da wieder anschließen.
Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, nämlich dass auch wenn man oft jetzt in der medialen Wahrnehmung viel von Krise spricht und eben dem schwierigen Finanzierungsumfeld, ich glaube, eigentlich ist es eine sehr gute Zeit zu gründen aktuell, weil es gibt sehr viele Unterstützungsangebote und es gibt, wenn man sich das historisch anschaut, sind genau diese Krisenjahre, auch jetzt zum Beispiel die Finanzkrise 2008, das war eigentlich die Zeit, in der einige der besten Startups entstanden sind, weil man halt so von Anfang an auch, sage ich mal, lernt, in einem Hochzinsumfeld umzugehen. Das heißt, es ist wichtig, dass man sofort Umsätze macht. Es fokussiert einen auf die zentralen Herausforderungen. Und wenn man das dann gleich am Anfang löst, dann sorgt das dafür, dass diese Startups dann langfristig auch oft erfolgreicher sind.
Über die Unterstützungsangebote und auch, was man denn tun kann, um Startups, um weitere Startups hervorzubringen, möchte ich eben später noch dann drüber reden. Die Finanzierungslage ist also allgemein schwierig. Ist das auch der Grund, warum 2023 nur 17% aller Gründerinnen in Österreich weiblich waren? Weil es ist ja so, dass der Anteil über die letzten Jahre stagniert hat und im Vergleich zu 2022 sogar um 2 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Jetzt frage ich mich, warum ist das so und was tun wir dagegen?
Ja, also grundsätzlich ist es, was man positiv sagen muss, wenn man jetzt anfängt mit der Historie des Austrian Startup Monitors, der 2018 das erste Mal durchgeführt wurde. Wenn ich mich recht erinnere, waren damals 12% Gründerinnen in der Grundgesamtheit das ist dann gestiegen auf bis zu 19%. Das war das Vorjahr und jetzt ist es runtergegangen wieder auf 17%. Das heißt, wir sehen jetzt einfach leider auf allen Ebenen, egal wenn man sich die individuelle Ebene einer Gründerinnen anschaut, aber auch der Teams mit mindestens einer weiblichen oder einem weiblichen Mitglied im Gründungsteam, dann sehen wir überall, dass das letzte Jahr jetzt einen Rückgang gezeigt hat. Und ja, ich glaube schon, dass das natürlich auch daran liegt, dass, wie schon gesagt, Risikobereitschaft insgesamt zurückgegangen ist. Es ist, finde ich, halt ein Problem, wo man sehr früh schon im Bildungssystem ansetzen müsste, um einfach die Lust am Unternehmertum zu wecken, um auch dort die Role Models greifbar zu machen, die zeigen, dass man das macht. Weil an und für sich von den Unterstützungsangeboten, wie schon gesagt, es gibt total viele Anreize eigentlich für weibliche Gründungen. Also es wäre eigentlich eine super Zeit zum Gründen für Frauen.
Okay, mit den Anreizen meinst du jetzt Female Founder Programme oder was konkret?
Genau, also zum Beispiel einerseits diverse Unterstützungsprogramme. Es gibt ja jetzt auch mit FundF einen ersten Fonds, der explizit nur in Teams investiert, wo auch weibliche Gründungsmitglieder vorhanden sind. Es gibt auch bei Förderungen mittlerweile schon diverse Boni-Systeme, wo man Zusatzforderungen bekommt, wenn es ein gemischtes Team gibt, beziehungsweise zumindest ein weibliches Gründungsmitglied vorhanden ist. Also die Anreize wären eigentlich da, aber ja, es fehlt wahrscheinlich so ein bisschen die Lust aufs Gründen, die wahrscheinlich schon früher geweckt werden müsste.
Was sagst du zur weiblichen Gründungsquote, Karl-Heinz?
Ja, also ich glaube, dass es jetzt um 2 Prozentpunkte gesunken ist, da muss man jetzt auch noch abwarten, ob sich dieser Trend anhält. Natürlich gibt es eine gewisse Schwankungsbreite über die Jahre. Eine Strategie ist, und die hat sich auch in den letzten Jahren als relativ erfolgreich gezeichnet, ist dass man auch weibliche Gründer dazu motiviert, vor allem auch in Teams zu gründen. Das heißt, in gemischten Teams, und das ist zwar jetzt auch stagniert im letzten Jahr, aber davor hatten wir doch einen relativ starken Anstieg auch von Teamgründungen. Und ich glaube, das ist sicher auch eine Empfehlung oder ein Erfolgsrezept für Gründerinnen, in Teams zu bilden. Und es zeigt sich ja auch, dass später, also beziehungsweise bei den älteren oder stärker wachsenden Startups, also den Scale-Ups, die wir auch in diesem Jahr untersucht haben, dass die besonders häufig auch Teamgründungen aufweisen. Das heißt, Teams, glaube ich, das ist längerfristig sicher auch eine Erfolgsstrategie, die man empfehlen kann. Und gleichzeitig hat sich auch das Thema der Green und Social Startups, die wir auch immer abfragen, ist relativ stark gestiegen. Und das ist sicher auch etwas, was häufiger und überproportional häufig von Gründerinnen wahrgenommen wird, diese Themen. Und auch hier gibt es sicher auch große Potenziale, wenngleich auch hier das Finanzierungsumfeld sicher nicht einfacher geworden ist, was gerade auch die Social und Green Startups betrifft, auch hier eine Finanzierung zu bekommen. Also das Thema Profitabilität, Umsatzwachstum, die Nachfrage danach oder die Anforderung der Call ist sehr stark. Auch natürlich, das heißt, man muss immer kurzfristiger auch die Ziele, die Profitabilität, die Gewinnschwelle erreichen. Und das ist durchaus auch bei Social Startups etwas, was eine besondere Herausforderung ist. Und gleichzeitig sind weibliche Gründer die Gründerinnen eben, die überproportional häufig auf diese Themen auch setzen. Also insofern macht es das dann häufig auch doppelt schwer. Für Gründerinnen.
Du hast ja schon angesprochen, die Scale-Ups, die sind ja bei eurer Erhebung von 2023 ganz neu dazugekommen. Wie habt ihr Scale-Ups definiert und welche Einblicke habt ihr dazu erhalten?
Also die Scale-Ups, da gibt es ja unterschiedliche Definitionen in der Literatur und in der Community. Wir haben uns da orientiert sehr stark an dem auch, was als schnell wachsende Unternehmen bezeichnet wird und auch unter anderem von der OECD. Und wir haben definierte Scale-Ups, also das waren Startups, die wir in unserem Pool in den letzten Jahren identifiziert haben, die eben auch teilgenommen haben an der Befragung, die mittlerweile mehr wie 15 Mitarbeiterinnen haben und ein kontinuierliches Wachstum aufweisen in den letzten 3 Jahren. Das heißt, die im Durchschnitt 20% pro Jahr in den letzten 3 Jahren gewachsen sind. Das ist ein Kriterium. Oder die zumindest schon 3 Millionen Euro externes Eigenkapital eingeworben haben. Also letztlich sind es Unternehmen, die schon nachgewiesen haben, dass sie auf einem Wachstumspfad sind. Sie sind sehr häufig schon älter und damit haben sie schon ein erfolgreiches Geschäftsmodell und konnten auch viele Investoren und Kundinnen von ihrem Geschäftsmodell überzeugen. Also so haben wir die Scale-Ups definiert und insgesamt sind rund 14% der Startups, die wir befragt haben, können als Scale-Ups klassifiziert werden. Das ist auch immer eine Frage, die wir auch bei der Präsentation und in den Diskussionen dann natürlich häufig an uns getragen wird. Wie kann man das jetzt im internationalen Vergleich bewerten? Es gibt da jetzt nicht wirklich vergleichbare Statistiken, aber insgesamt ist dieser Anteil einer, der, glaube ich, einmal eine ganz gute Basis liefert für Wachstum. Und das ist auch einer, den wir in den nächsten Jahren natürlich auch sorgfältig beobachten werden, wie sich das Thema der Scale-Ups interessiert. Und wir haben auch zu den Scale-Ups eben unterschiedliche Auswertungen uns angesehen oder durchgeführt. Strukturelle Merkmale, in welchen Branchen sind sie tätig? Wie schaut es mit der Teamzusammensetzung aus, mit der Finanzierung etc.? Und wie zu erwarten sind die Scale-Ups? Natürlich haben die einen viel höheren Umsatz, haben viel höheres externes Eigenkapital, Risikokapital, dass sie lukrieren, also das ist letztendlich natürlich, liegt es auch an der Definition, aber sehr interessant, sie sind natürlich auch viel internationaler tätig, sie haben eine höhere Exportquote, sie erwirtschaften Umsätze, vor allem auch in Europa, aber auch in Übersee, in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, also auch ein überproportional wichtig bedienter Auslandsmarkt, den die Scale-Ups bedienen. Und sie haben auch insgesamt eine positivere Perspektive, was die Geschäftslage betrifft, was die Aussichten betrifft und wollen auch mehr Mitarbeiterinnen einstellen. Also das Thema der insgesamt 30.000 Startups oder die Zukunftsperspektiven, auch die wird von den 30.000 Beschäftigten, auch die wird von den Scale-Ups positiver bewertet.
Das heißt, in Bezug auf die österreichische Scale-Up-Landschaft sind wir ganz gut aufgestellt.
Ja, das hat mich auch überrascht, dass die Scale-Ups die aktuelle Geschäftslage etwas positiver sehen als der Rest der Startups. Vielleicht einfach, weil da auch schon mehr Strukturen vorhanden sind. Andererseits, glaube ich, ist schon die Herausforderung der Zinswende für Scale-Ups auch besonders schwierig gewesen, weil man da halt ja oft zuerst einen extremen Wachstumscase gefahren ist und dann in Richtung Profitabilität schwenken musste. Das ist ein positives Signal, dass hier eigentlich ein positiv in die Zukunft blickt. Auch, dass eben doch sehr viele mittlerweile den Sprung in die Profitabilität grundsätzlich geschafft haben, zeigt die Resilienz der Startup-Szene. Also mittlerweile sind 4 von 10 Startups break-even.
Es gab ja außerdem einen größeren Anteil an internationalen Gründern und Gründerinnen. 17% der Gründerinnen in Österreich haben einen internationalen Hintergrund. Warum ist das so und was sagt ihr zu dieser Entwicklung?
Ja, also wir haben erfreulicherweise einen steigenden Anteil dieser Gründerinnen mit internationalem Hintergrund, der sicher auch darauf zurückzuführen ist, dass das Umfeld hier in Österreich attraktiver ist, auch für die Neuansiedlung oder Neugründung von Gründerinnen, die in den österreichischen oder den europäischen Markt natürlich einmal in der Regel auch damit beginnen, das auch als attraktiv sehen. Also insofern ist das sicher ein positives Zeichen. Und Maßnahmen, die man in den letzten Jahren gesetzt hat, haben sicher auch dazu beigetragen, dass dieser Anteil der Gründerinnen aktuell jetzt gestiegen ist.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein Signal, das hat jetzt wahrscheinlich nicht direkt was damit zu tun, aber es gab ja eine Verbesserung der Rot-Weiß-Rot-Karte vor einem guten Jahr. Ich glaube, da ist der Standort dadurch sicher auch ein bisschen internationaler geworden und es sind natürlich auch, entsteht da immer so ein bisschen ein Kreislauf, wenn Leute herkommen, um in einem Startup zu arbeiten, dann sind sie auch prädestiniert dazu, dass sie vielleicht mal was gründen. Es ist ganz, ganz generell, die Startup-Szene schon lange hat in den meisten Fällen Englisch als First Language. Wir haben bei Austrian Startups auch alle unsere Events eigentlich auf Englisch. Das heißt, man hat da schon lange den Wunsch, dass wir es schaffen, Top-Talente international herzubekommen. Ich glaube, da jetzt langsam werden halt auch die Früchte davon sichtbar. Gleichzeitig, ja, ich hoffe, es liegt nicht daran, dass die österreichische Kultur jetzt mit weniger Risikobereitschaft vielleicht weniger gründet und dass es dann die internationalen braucht. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn in unserem Bildungssystem mehr Gründungen produziert werden.
Ja, da munkelt man ja, dass das so ist, aber hoffentlich stimmt das nicht. Welche Bundesländer liegen denn startup-technisch ganz vorne?
Also traditionell werden circa die Hälfte der Startups in Österreich in Wien gegründet. Ist leicht, ganz leicht rückläufig. Karl-Heinz, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist das, was ich jetzt in Erinnerung hatte. Und was wir uns auch anschauen, ist, dass wie die Startups ihr Bundesland quasi als Standort bewerten. Und da liegt mittlerweile Oberösterreich an erster Stelle. Die kriegen die Bestnote, aber auch in Oberösterreich gibt es natürlich noch Raum für Verbesserungen. Also ich glaube, wir liegen dabei 7 von 10 Punkten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und sonst, Karl-Heinz, gibt es auch ein paar Bundesländer?
Ja, insgesamt sind das relativ stabile Muster seit 2018, die wir beobachten. Nummer 1, ganz klar, immer Wien. Ist sicher interessant im Vergleich zu anderen Gründungsstatistik, dass ja sonst österreichweit rund nur 25-30% in Wien gegründet werden, aber bei den Startup-Gründerinnen wirklich ein viel höherer Anteil auch in Wien gegründet wird. Das liegt sicher einfach auch am Umfeld dort, an den vielen Inkubatoren, an den Universitäten etc., aber natürlich, dass Wien sehr häufig oder sehr viele auch Investoren, Business Angels etc. beheimatet. Und Nummer 2 und 3 ist dann immer Execo Oberösterreich und die Steiermark und dann folgen Niederösterreich, Tirol und die anderen Bundesländer. Und wir haben ja auch, also wir haben wie in den letzten Jahren auch schon immer eigene spezifische Bundesländerauswertungen für die einzelnen eben Partner, die wir auch gewinnen konnten und versuchen da auch immer so spezifisch auf Bundeslandebene herauszuarbeiten. Und vielleicht, was man auch noch dazu sagen kann, dass in den einzelnen Bundesländern, wenn man jetzt auch typischerweise nach Niederösterreich oder Steiermark oder Oberösterreich reinzoomt oder auch Tirol, dass die starke Konzentration auch in diesen Bundesländern ist, ich sage jetzt einmal für die Steiermark Graz oder für Oberösterreich Linz, für Tirol Innsbruck, natürlich der Hotspot, aber auch dort eine gewisse Verbreiterung stattfindet. Das heißt, auch die Regionen, die peripheren Regionen oder mittelgroße Städte auch zunehmend an Bedeutung gewinnen und in dem Sinn auch attraktivere Standorte werden. Also eine Verbreiterung auch im geografischen Sinn, die wir beobachten in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist auch für den gesamten Sektor und für die Community gut, dass auch das Früchte trägt, wenn man eben durch Technologieparks etc., Inkubatoren, Coworking Spaces in kleineren Zentren auch versucht, Startup-Gründerinnen zu mobilisieren.
Das heißt, die anderen Bundesländer ziehen nach und Wien ist nicht der einzige Startup-Hotspot.
Ja,
Welche Trends konntet ihr denn herauslesen in Bezug auf die Sektoren? Gibt es da einen, du hast vorher schon erwähnt, Green and Social Startups, einen Sektor, dem sich Startups besonders gewidmet haben?
Ja, also bei den Branchen beobachten wir, dass die starke Dominanz von Informations- und Kommunikationstechnologien oder Software etwas zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Das heißt nicht, dass die absolute Anzahl zurückgegangen ist, aber der relative Anteil hat etwas abgenommen. Und sonst sind die Branchen gefolgt, also noch IT folgen Life Sciences und die industriellen Technologien und dann folgen die Konsumgüter. Also da gibt es auch eine gewisse Verbreiterung, dass andere im Vergleich zu IT relativ an Bedeutung gewonnen haben. Fintech, Bildungsstartups, also die sind etwas, der Anteil ist etwas gestiegen, aber auch dort sind das relativ im langjährigen Vergleich sind das halt um 1-2 Prozentpunkte, wo es halt dann rauf oder runter geht, was die Entwicklung betrifft. Und was so regionale Schwerpunkte betrifft, also da knüpft an dem Thema der Bundesländer an, da beobachten wir schon, dass auch die einzelnen Bundesländer auch durchaus unterschiedliche Schwerpunkte haben und es auch sehr erfolgreich sich profilieren. Also beispielsweise IT und Softwareentwicklung wird überproportional häufig in Oberösterreich, aber auch in Kärnten verfolgt. Also dort gibt es sehr viele Startups. Das Thema Life Sciences gibt es in Tirol, Steiermark Schwerpunkte überproportional oder auch in Niederösterreich. Industrielle Technologien, dann kann man auch wiederum in die Steiermark blicken. Also da gibt es auch viele klassische Industrieregionen und im Zusammenhang dann auch eben das Thema sogenannter Hardware-Startups, aber auch in Niederösterreich. Und zum Thema Konsumgüter kann man zum Beispiel erwähnen Tirol oder Burgenland, die überproportional viele Startups in diesem Bereich aufweisen.
Ja, weil nämlich auch vielleicht anschließend daran, wir schauen uns eben auch an, wie viele Unternehmen bzw. wie viele Gründer und Gründerinnen angeben, dass für sie soziale und ökologische Zwecke ein sehr zentrales Unternehmensziel auch darstellen und das über alle Industrien hinweg. Und da sieht man schon, dass dieser Anteil in den letzten Jahren kontinuierlich und sehr stark gestiegen ist. Also seit der Gründung des Austrian Startup Monitors quasi vor 6 Jahren hat sich der Anteil fast verdoppelt. Mittlerweile ist mehr als jedes zweite Startup da draußen so, dass sie einen sozialen und ökologischen Ziel in erster Linie verfolgen. Also das zeigt einfach, dass das für viele Gründerinnen und Gründer ein ganz wichtiger Aspekt der Gründung selbst ist.
Gibt es denn jetzt noch weitere Top-Findings des Austrian Startup Monitors, die wir noch nicht besprochen haben?
Vielleicht noch kurz zu den Wünschen an die Politik. Das ist ja immer auch ein spannender Gradmesser, auch wo es gerade wehtut. Und da sieht man schon, dass die zwei Punkte, die schon lange an der Spitze stehen, dieses Jahr nochmal stärker nachgefragt worden sind. Das ist einerseits eine Steuerentlastung, besonders beim Faktor Arbeit, also dass man Lohnnebenkosten senkt. Das ist traditionell etwas, wo Startups oft auch zu uns kommen und einfach sagen, es ist doch unfassbar, wie viel Geld dann jedes Monat anstatt an die Mitarbeiter dann an den Staat fließt. Also da glaube ich, das ist schon lange der größte Wunsch und wurde noch einmal unterstrichen. Und der zweite, und das liegt natürlich auch am aktuellen Umfeld, die Startups wünschen sich Anreize für mehr Risikokapital, weil einfach der Markt aktuell da nicht so vorhanden ist. Und dann sehen wir, dass in diesem Jahr eine gewisse Lücke danach aufgegangen ist. Also es sind ganz klar, die zwei sind top und die restlichen Forderungen sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten, besonders auch, weil 2 langjährige Wünsche jetzt umgesetzt worden sind mit der Flexco, also das Gesellschaftsrecht und andererseits die Mitarbeiterbeteiligung, dass das attraktiviert wird. Die Punkte waren beide zum Befragungszeitpunkt noch nicht umgesetzt, aber schon angekündigt im Herbst. Und da hat man schon gesehen, dass in beiden Fällen der Anteil an Startups, die sich hier Verbesserungen wünschen, deutlich schon zurückgegangen sind. Ein kleiner Nebenaspekt, wir haben natürlich auch angeschaut, wie ist da auch ein Unterschied zwischen Startups und Scale-Ups vorhanden. Und da ist es so, dass bei der Mitarbeiterbeteiligung die Scale-Ups sich das weiterhin sehr stark wünschen. Das liegt wahrscheinlich auch an diesen Grenzen, die da vom Gesetzgeber eingezogen worden sind, dass die Vorteile der neuen Besteuerung nur für Unternehmen gelten, die weniger als 100 MitarbeiterInnen haben und dementsprechend auch hier vielleicht ja ein Wunsch, dass man hier vielleicht nachschärft und diese Grenzen höher setzt.
Aber glaubt ihr, dass jetzt wirklich mehr Startups gegründet werden, weil es jetzt die FlexCo gibt?
Nein, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt jetzt der Grund für die Einführung war. Es ist einfach Bürokratieabbau schon lange ein Wunsch der Startups, um wettbewerbsfähiger zu werden. Es sind einfach zusätzliche Kosten. Das ist zusätzliche Zeit, die man verliert auf dem Weg zur Gründung, zur Innovation, wenn man sich halt darum schlagen muss mit langen Prozessen, mit teuren Kosten, mit Notariatsakten. Also da ist, glaube ich, einfach die FlexCo ein Punkt, es einfacher zu machen. Und ja, vielleicht haben manche Leute dann auch ein bisschen mehr Lust auf Gründen, wenn es nicht super anstrengend ist. Also ich glaube, das ist kleine Stellschrauben, aber ein wichtiger Türöffner für die Zukunft.
Letzte Frage. Welche Ergebnisse wünscht ihr euch denn für den Austrian Startup Monitor 2024? In welchen Bereichen wollt ihr Verbesserungen sehen?
Also vielleicht fange ich kurz an. Für mich ist der ganz zentrale Punkt, ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr Gründungen gibt. Ich glaube, da muss man sich wirklich überlegen, wie können wir das volkswirtschaftlich incentivieren? Wie kann man Anreize schaffen? Wie kann man das Risiko reduzieren? Wie kann man schon früh im Bildungsbereich die Lust am Unternehmertum wecken? Da wünsche ich mir, dass die Kurve wieder steigt und wir hoffentlich bald einen neuen Rekord aufstellen, was die Startup-Neugründungen angeht.
Wunsch Nummer eins. Was ist es für dich, Karl-Heinz?
Ja, ich kann mich auch an dem nur anschließen, dass vor allem der Anteil oder überhaupt die Anzahl der Neugründungen wieder steigt und vor allem halt auch die der technologieorientierten, der hochrisikobehafteten Startups oder auch typischerweise der Forschungs-Spin-offs, die letztendlich dann schon noch das Potenzial haben, wirklich auch stark zu wachsen und eines Tages dann ein Scale-Up zu werden oder das eine oder andere dann irgendwann dann einmal ein Unicorn. Also das Thema der technologiebasierten Startups, dass dies wieder an Fahrt gewinnt. Wir haben ja auch in dem Jahr, wie in jedem Jahr abgefragt, die Innovations- und Technologietrends und da zeigt sich auch, dass ganz stark oder eben das Thema Artificial Intelligence als hoch bewertet wird. Also das sind auch Themen, wo ich hoffe, dass die viele Gründerinnen und Gründer das in einem Geschäftsmodell umsetzen und hier diese Potenziale nutzen. Und dass insgesamt auch wiederum der Anteil der Startups steigt, die besonders hohe Eigenkapital, externes Eigenkapital lukriert haben und auch die Beschäftigungs- und Umsatzperspektiven einfach wieder steigen. Also ich glaube, das ist das, was man sich wünscht, auch fürs nächste Jahr.
Das sind schöne abschließende Worte. Ich wünsche mir, dass es nächstes Jahr mehr weibliche Gründerinnen gibt. Damit sind wir am Ende der heutigen Trending Topics Folge angekommen. Ich sage danke Markus und Karl-Heinz für die Analyse und für die interessanten Insights.
Danke für die Einladung.
Danke auch.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Feedback, Anmerkungen oder Gäste, die ihr gerne im Talk mit uns hören würdet, schickt uns gern an feedback@trendingtopics.at. Ciao, wir hören uns bald wieder.